Wertschätzung ist eines der meistverwendeten Wörter im Business und gleichzeitig eines der am meisten unterschätzten. Wir reden ständig darüber, aber wenn sie fehlt, merken wir erst, was sie wirklich kostet. Im Job, in Beziehungen und oft auch bei uns selbst. Genau darüber sprechen wir heute. Wie geht und wo fehlt Wertschätzung?
Willkommen bei Vereinbarkeit Next, dem Podcast für alle, die sich fragen, wie Karriere, Kinder und berufliche Verantwortung zusammengehen.
Wir sind Ines und Susi, zwei Gründerinnen, zwei Geschäftsführerinnen, zwei Mütter, zwei Frauen mit unterschiedlichen Perspektiven.
Ich lebe in einer Two-Career-Family.
Und ich bin alleinerziehend. Gemeinsam sprechen wir über echte Vereinbarkeit zwischen Führung, Familienalltag und Selbstfürsorge.
Ehrlich, ungeschönt und ohne Filter.
Und über die Strukturen, die uns fordern oder eben auch fehlen. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Ines.
Hallo Susi.
Habe ich dir schon gesagt, wie sehr ich es wertschätze, mit dir wöchentlich zu plaudern und uns auszutauschen zum Thema Vereinbarkeit? Und noch mehr, ich meine, wir reden ja ganz andere Dinge auch oft.
Oh, mei. Nein, hast du mir noch nicht gesagt. Doch, hast du mir schon mal gesagt. Du hast mir eine ganz lange Karte mal geschrieben sogar. Mhm. Das stimmt, ja. Ich weiß es auch sehr zu wertschätzen. Und eben, wir tauschen uns zwar auch aus vom Mikro, aber wir tauschen uns ja auch so ganz oft aus. Und wenn man unseren WhatsApp-Verlauf sich anschaut, wir haben es ja wirklich auch versucht, mehrere Kanäle schon zu machen. So das eine ist privat, das andere ist Vereinbarkeit Next. Wir sind nur nicht so gut, wo wir wirklich was reinstellen. Aber es ist schon sehr intensiv, wie wir uns austauschen. Und ich liebe das auch sehr. Ich weiß es auch sehr zu schätzen. Ja, und ich freue mich voll auf die Manuela heute, die auch als Wertschätzerin bekannt ist, aber auch Unternehmensberaterin ist und die uns ganz viel über das Thema Wertschätzung auch erzählen wird heute. Und das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Frau. Ich freue mich, dass sie heute zu uns kommt.
Ja, bin sehr gespannt aufs Thema. Aber davor.
Davor, Ping-Pong.
Ping-Pong, genau.
Unser Vereinbarkeits-Ping-Pong.
Was war diese Woche bei dir vereinbar oder nicht vereinbar?
Puh. ja, also mir bleibt echt nur zu sagen, puh, es ist ja noch eine sehr intensive Woche. Wir sind ja es ist die erste Woche nach den Osterferien. Es ist eine kurze Woche, es ist eine Viertageswoche und sie fühlt sich jetzt schon so an, wie hätte sie 8. Und ja, also es ist extrem intensiv. Ich bin super müde, meine Wub leuchtet, also wenn sie leuchten könnte, würde sie rot leuchten. Ihr habt lauter rote Kreise tatsächlich beim Thema Erholung, auch beim Thema Schlaf. Also ihr habt da wirklich etwas nachzuholen am Wochenende. Es ist intensiv. Es in Sachen Vereinbarkeit läuft. Also die Kinder sind gut versorgt, die Kinder haben eine coole Zeit, alles gut. Aber es ist einfach für mich wahnsinnig intensiv. Ich habe tatsächlich entschieden, ich war die Woche, wir haben ein Firmen-Event in Wien gehabt, war geplant mit, es ist ein Abendevent gewesen, war geplant mit Übernachtung natürlich, weil wenn du da bis am 22 Uhr war ich Host auf einer Veranstaltung in Wien und wollte natürlich übernachten und am nächsten Tag dann gemütlich mit dem Zug zurückfahren. Und dann bin ich draufgekommen, das geht sich dann alles nicht aus. Also ich wusste, ich muss ins Büro oder ich will ins Büro, ich will alles erledigt haben und bin dann am gleichen Abend in der Nacht noch von Wien nach Salzburg, für alle, die diese Strecke nicht kennen, also das sind wirklich 2 Stunden oder 2,5 Stunden Zugfahrt, dann noch zum Bahnhof hin, zum Bahnhof zurück, vom Bahnhof zurück nach Hause, Auto zwischendurch irgendwo holen. Es war sehr intensiv. Ich war um 2 in der Nacht im Bett und bin am nächsten Tag um 6 wieder aufgestanden. War super, dass ich im Büro war, dass ich alles erledigt habe. Also es war die richtige Entscheidung, aber ich merke schon jetzt noch einen Tag später, dass ich wirklich hundsmüd bin. Ja. Sagt man so bei uns in Hendorf.
Ja.
Wie war es bei dir, liebe Susi? Wie ist deine Woche?
Wie ist meine Woche? Ich bin auch, also es ist gerade eine intensive Zeit, wirklich sehr.
Extrem.
Intensiv. Ja, aber wir reden auch intensiv darüber, wie intensiv die Zeit ist. Und ja, ich schätze auch das Sparring mit dir sehr, sehr. Aber ja, bei mir bleibt auch was auf der Strecke. Der Schlaf ist es das eine, das ist es aber gar nicht so. Aber bei mir ist es gerade die Bewegung und der Sport. Und ich merke, dass ich da komplett raus bin.
Voll, was ist
jetzt,
das?
Jetzt, wo du die Wub gebracht hast, ja, das ist wirklich so. Dann setzt man sich wieder raus. Ich habe da scrollt man irgendwo rum und dann, wie wichtig das Krafttraining nicht irgendwie ist und so. Und ich denke mir, boah, ich schaffe nicht einmal meine 10 Squats, die ich nach jeder Stunde sitzen machen möchte, weil ich einfach so intensiv teilweise entweder in Meetings drinnen bin oder in irgendwas flowtechnisch arbeitend, dass ich nicht einmal dieses, wenn ich schon sonst nichts schaffe, einmal in der Stunde aufstehen, 10 schnelle Squats machen. Also nicht einmal das. Und das merke ich mittlerweile. Wenn ich das 2 Wochen nicht schaffe, und bei mir sind es jetzt ungefähr fast 2 Wochen, dann werde ich ziemlich unrund und dann finde ich auch meinen Körper nicht mehr gut an. Aber das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau, was ich tatsächlich in den letzten 2 Wochen trotzdem geschafft habe, ist, dass ich ein paar Mal laufen war. Also ich habe ja wer die Sportfolge bei uns kennt, weiß ja eh, dass ich meine Ziele der Bewegung so hoch setze, dass wenn ich die Hälfte davon nicht schaffe oder sowas, trotzdem noch gut
zur Bewegung kommt. Warte mal, was das bei mir jetzt hängen geblieben ist, du machst jede Stunde 10 Squats?
Das haben wir noch wirklich noch gar nicht. Das haben wir wirklich noch gar nicht geredet. Ja, das gibt es eine super Podcast-Folge, ich glaube von Diary of a CEO, oder ich weiß gar nicht, mit wo ich es her habe, aber irgendwie gibt es auch Studien und es ist mir jetzt tatsächlich auch auf mehreren Kanälen zu mir gekommen, auch der Brian Johnson, der Mr. Longevity, hat darüber gesprochen. Du kannst, wenn du den ganzen Tag sitzt, 8 Stunden lang und sagst, ich bewege mich eh vorher oder danach oder gehe dann 2 Stunden laufen und komme sogar auf meine 10.000 Schritte oder was auch immer mein Ziel ist, ist das weniger effektiv, als wenn ich jede Stunde aufstehe, 10 Squats mache und wieder hinsetze. Das ist der gleiche Trainingseffekt,
was hier
ist. Ja. Okay. Und ich habe das jetzt gerade im Homeoffice mir auch angewöhnt, dass ich so einen Timer habe und dann aufstehe dazwischen. Und auch in der Firma haben wir es einmal so gehabt, dass man, weil ich einen Kollegen habe, Daniel, Grüße gehen raus. Ich weiß, du würdest das auch gerne öfter machen, aber ich würde auch gerne in der Firma öfters mal sagen, so, und jetzt stehen alle auf und alle machen Squats und dann setzen wir uns alle wieder hin. aber nur damit es nicht komisch ausschaut, weil es ich mache.
Ja.
Müssen alle anderen mitmachen.
Jemand hat gerade überlegt, schaut das komisch aus, wenn ich jetzt einmal in der Stunde aufstehe, aber hey, ich mache das. Das nehme ich mir jetzt mit als meinen Reminder oder als mein Takeaway von dieser Folge für mich persönlich. Ich stehe jetzt auf einmal in der Stunde und mache 10 Squats.
Ja, tu es.
Da werde ich ja nicht nur gesund, sondern da werde ich ja voll schön.
Unglaublich, deine Schenkel wären auch schon ein Traum.
Und das ist voll der Bikini-Saison.
Ja, genau. Und Sitzen ist das neue Rauchen. Also wir wissen, dass Sitzen einfach extrem schlecht ist. Und ich merke es einfach, auch mit dem Pendeln und du sagst 2 Stunden im Zug sitzen und so.
Ja.
Wenn ich da 2 Stunden durchgehend sitze oder 8 Stunden durchgehend sitze, ich merke, wie ich das nicht mehr kann und wie sich das nicht mehr gut anfühlt. Aber wie gesagt, vielleicht auch für die Hörerinnen, alle Stunde 10 Squats, dann sind wir alle wieder fein.
Mega. Und wie wertschätzend für den eigenen Körper.
Absolut, perfekte Überleitung. In diesem Sinne, stell mal vor.
Manuela Wenger ist Unternehmerin, Autorin und Keynote-Speakerin für Unternehmenskultur und Führung. Sie ist zudem Gründerin des Wertschätzungssummit und war zuvor Geschäftsführerin einer Employer Branding Agentur. Sie hat BWL studiert und das unternehmerische Denken bereits im elterlichen Betrieb gelernt. In ihrem bisherigen Berufsleben war sie in verschiedenen Positionen in namhaften nationalen und internationalen Konzernen tätig, bis sie sich schlussendlich selbstständig gemacht hat mit ihrem eigenen Unternehmen. Heute berät sie Unternehmen und zeigt auf, wo Kultur Orientierung gibt, wo sie Energie kostet und warum Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und genau dort setzt sie an und bringt Dinge in Bewegung. Mit einem strategischen Ansatz verbindet sie Analyse und Umsetzung, nicht als Bericht, sondern als konkrete Veränderung im Alltag. Ihr Ansatz ist einfach: Wirtschaftlichkeit entsteht dort, wo Menschlichkeit wirkt. In diesem Sinne, herzlich willkommen, liebe Manuela. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank, Ines, für die tollen Worte und für die gute Zusammenfassung meines Lebenslaufes. Freut mich sehr, wenn man es einmal dann so wieder zusammengefasst hört.
Voll schön. Wir freuen uns voll, dass du dir heute Zeit genommen hast und zu uns in den Podcast kommst. Es ist 8 Uhr morgen. Wir haben schon kurz gesprochen, wer fertig schon gestylt ist und wer noch nicht. Gott sei Dank haben wir noch kein Videoformat von unserem Podcast. Ganz kurz auch für unsere Hörerinnen. Manuela, ich kenne dich ja seit meinem allerersten Besuch eines Wertschätzungssummits in Salzburg, damals im Biogena Headquarter in Salzburg. Ein Summit, der sehr großartig war. Und weil wir beim Thema Wertschätzung waren, ich bin da hingekommen, mega spontan. Ich habe von einem Medienpartner von uns ein Ticket bekommen und habe das dann innerhalb von 24 Stunden entschieden, dass ich komme und komme da rein mit dem Wissen, ich kenne vielleicht nicht so viele. Und du bist da gestanden und hast mich so herzlich begrüßt, wie wenn wir uns schon Ewigkeiten kennen würden, als ob wir uns tatsächlich kennen würden. Und ich habe mir gedacht so, wow, also da möchte ich heute wirklich sein. Das ist 2 Jahre her und seit dem Tag lässt mir das Thema Wertschätzung nicht mehr los. Ich meine, wir haben es alle immer wieder im Kopf, aber an dem Tag habe ich gelernt, Wertschätzung etwas anders zu sehen und auch, dass Wertschätzung ganz viele unterschiedliche Facetten hat und in unterschiedlichen Bereichen des Lebens auch anders gesehen werden kann. Und Manuela, du beschäftigst dich seit Jahren genau mit diesem Thema. Und wenn wir jetzt mal ganz von vorne starten, was würdest du sagen, was verstehen die meisten Menschen falsch unter Wertschätzung?
Und zum einen möchte ich jetzt einmal nur mal ausholen und Danke sagen für die nette Begleitung oder Erläuterung unseres Kennenlernens. Für mich ist es eigentlich selbstverständlich, Menschen zu begrüßen, die sich die Zeit nehmen, die sich, ich sage immer, auch schön anziehen und zu mir oder zu meinem Event zu kommen. Und darum, ich habe da einfach auch so eine Freude und ich komme ja, meine Eltern haben ein Lebensmittelgeschäft gehabt, ich bin es ja gewohnt gewesen, von klein auf mit Menschen umzugehen, Menschen zu begrüßen und herzlich willkommen zu heißen, weil in einer Zeit, wo jetzt Preise, Produkte relativ austauschbar sind, ist meines Erachtens der Umgang, wie wir miteinander umgehen, das Relevanteste und das meiste, wo ich einen USP rausholen kann. Ja. Ich vergleiche immer so, wenn Mitarbeiter einen Blumenstrauß zum Geburtstag kriegen, den kriegen sie im anderen Unternehmen auch. Aber so wie man mit ihnen umgeht, so wie sie gesehen werden, das ist nicht austauschbar. Das kann ich drüben nicht kriegen. Das kann einer kopieren, aber vielleicht nicht gut kopieren. Aber auch vielleicht besser kopieren. Ja. Und zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube, dass wir nichts falsch verstehen bei der Wertschätzung. Es hat nur jeder oder jede ihre eigenen Gedanken dazu, Wünsche dazu. Jeder glaubt, das, was er denkt über Wertschätzung, wird auch der andere so denken. Und du hast vorhin gesagt, ja, ich bin seit 2018 als Wertschätzerin unterwegs und mir ist immer wieder untergekommen, dass zu viele Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben und unterschiedliche Vorstellungen haben, was denn für sie Wertschätzung ist. Für den einen ist es die Pünktlichkeit, für den anderen ist es die Höflichkeit, für den anderen ist es die Sauberkeit und für den anderen ist es einfach, ich hätte gerne ein Feedbackgespräch. Ja. Und solange wir so unterschiedliche Begrifflichkeiten verstehen zum Thema Wertschätzung, werden wir wahrscheinlich immer aneinander vorbeireden. Mhm. Und das macht es halt schwierig und mit dem setzen wir uns nicht auseinander, weil wer sitzt hier hin und definiert für sich selber, was ist denn eigentlich für mich Wertschätzung? Ja, wenn ich das dann in einem Team, in einer Familie, in einer Partnerschaft habe, dann muss ich eigentlich mir mal hinsetzen und sagen, du wirfst mir jetzt gerade vor, dass ich nicht wertschätzend bin, aber was ist denn deine Vorstellung von Wertschätzung? Und dann sage ich dir, was meine Vorstellung von Wertschätzung ist. Und dann haben wir wahrscheinlich einen Aha-Effekt. Und dann wissen wir aber, wie wir agieren müssen. Und ich vergleiche es, ich bin sehr viel in Unternehmen unterwegs. Ich sage auch immer, wir kommen zu spät in ein Meeting und denken sich, naja, mein Gott, wegen die 2 Minuten. Aber ich habe den Chef freundlich gegrüßt. Ja, jetzt ist meins, für mich ist wichtig, das Grüßen. Ja, ich habe meinen Chef gegrüßt, aber für meinen Chef ist die Pünktlichkeit wichtig. Und schon haben wir ein Problem miteinander. Mhm. Wertschätzung ist eine Haltung, grundsätzlich einmal. Ja. So wie du bist, bist du für mich in Ordnung. Egal, ob du Mann, Frau oder ein anderes Geschlecht bist, ob du eine weiße Hautfarbe hast, ob du bunt angezogen bist, ob du nur schwarz angezogen sein willst, ob du welcher Religion du angehörst, welche sexuelle Orientierung du hast. Es ist komplett egal. Grundsätzlich einmal, die Haltung ist Wertschätzung. Ja. Und darunter gibt es halt dann einfach Begriffe wie Pünktlichkeit, Höflichkeit, Freundlichkeit etc. Ja. Dazu habe ich immer ein Buch geschrieben, um ein bisschen Schleichwerbung hereinzubringen. Ich habe es zusammengefasst auf 51 Wege, wobei eigentlich bin ich auf über 80 Wege gekommen. Ja. Also wenn Menschen oder Führungskräfte zu mir sagen, Frau Wenger, für Wertschätzung habe ich keine Zeit, dann verstehe ich es nicht, weil für Wertschätzung kann ich mir einen Termin eintragen, dass ich mal ein Gespräch mit meinem Mitarbeiter oder mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner führe. Aber die Wertschätzung läuft ganz viel nebenbei. Wie wir uns am Gang treffen, wie wir in einem Meeting uns verhalten, wie wir gewisse Dinge einfach erledigen miteinander.
Und jetzt haben wir schon während deiner Einführung ganz viele unterschiedliche Themen angeschnitten. Also wir haben ja auch im Vorgespräch, hast du mir erklärt, du hast so einen Wertschätzungskreislauf auch erarbeitet für dich. Mhm. Und Wertschätzung begegnet uns ja in unseren unterschiedlichsten Rollen. Also jeder von uns lebt ja ganz viele Rollen an einem Tag und in einer Woche und überhaupt im Leben. Also wir starten ja als Privatperson in den Tag, haben Partnerschaft zu Hause, haben Familie zu Hause, kommen ins Büro, haben da Mitarbeiter oder Kollegen und Kolleginnen. Also wir haben ja ganz viele unterschiedliche Rollen. Wir selbst sind ja auch wenn wir Führungskräfte sind, viele von unseren Hörerinnen und Hörern sind ja auch Führungskräfte, gleichzeitig sind sie aber auch Kollegen und Kolleginnen, weil es gibt ja auch jemanden nebenbei oft. Und also auch im beruflichen Alltag und Kontext leben wir ja unterschiedliche Rollen. Wollen wir heute mal das einmal kurz durchspielen, diesen Kreislauf, oder kannst du uns diesen Kreislauf der Wertschätzung erklären?
Ja, gerne. Zu den Rollen würde ich gerne aber ergänzen, weil da das einmal aufgepoppt ist oder immer wieder mal aufpoppt, naja, Moment einmal, als Führungskraft soll ich ja keine Rolle übernehmen, also keine Rolle spielen letztendlich. Ja. Und genau das ist das Gefährliche bei der Formulierung Rolle, heißt nicht, dass ich jetzt eine Rolle spiele als Führungskraft, sondern Rolle hat eine Doppelfunktion. Ja. Ja. Die Rolle, die ich als Schauspieler irgendwo spiele, aber die Rolle als Führungskraft, da habe ich gewisse Verantwortlichkeiten, da habe ich Aufgaben und da muss ich eine Person in einer Führungskraft sein, aber die muss authentisch sein. Und das ist mir jetzt in diesem Rollenverständnis da jetzt ganz wichtig, dass man das, glaube ich, nur ergänzt dazu.
Es geht ja auch darum, dass man gerade als Führungskraft, Entschuldigung, wenn ich das jetzt kurz unterbrich, dass man was ich gemeint habe mit Rolle als Führungskraft ist, natürlich würde man ich als private Ines, die da jetzt, keine Ahnung, vielleicht mit einem Glas Wein im Garten sitzt, kann ja ganz andere Sachen sagen oder auch entscheiden, wie jetzt in meiner Rolle als Geschäftsführerin von einem Unternehmen mit 150 Mitarbeitern. Da kann ich dann nicht sagen, ja, nein, mache ich so, sondern da habe ich ja eine Verantwortung und das habe ich mit einer Rolle. In dieser Rolle muss ich natürlich andere Entscheidungen treffen, weil ich eine andere Verantwortung habe, wie wenn ich jetzt ganz privat da sitzt mit einer Freundin und sagt, ja, ist eh egal, was wir jetzt da machen. Das geht natürlich nicht. Also da kann man muss ja auch oft Entscheidungen treffen im Leben, die vielleicht nicht mehr selber nicht klasse findet, aber das ist einfach die Verantwortlichkeit, die ich dann trage.
Da würde ich gerne noch vorher einhaken, bevor wir zu diesem Wertschätzungskreislauf kommen, weil du hast nämlich jetzt da ganz was Relevantes erzählt. Für mich beginnt Wertschätzung nicht dann, wenn wir ein Schönwetterprogramm haben, sondern wenn das Schönwetterprogramm zu Ende geht. Das heißt, wenn die Sonne draußen scheint, sind wir alle happy-peppy miteinander. Ja? Aber wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wenn wir Kündigungen machen müssen, wenn die Zahlen nicht passen, wenn wir ein unangenehmes Feedback-Gespräch führen müssen, dann zeigt sich Wertschätzung. Wie gehen wir denn dann miteinander um? Bleiben wir dann über der Gürtellinie? Und das macht Wertschätzung aus. Ja? Weil wenn wir jetzt gut Freund sind, wir sitzen da gemütlich zu dritt zusammen, wir haben kein Problem miteinander, wir verstehen uns, dann ist die Wertschätzung ganz einfach. Ja. Aber sie zeigt sich meines Erachtens erst dann so richtig, wenn dann die dunklen Wolken am Himmel kommen und wenn wir dann wirklich Themen diskutieren müssen. Und was wir da gerne gleich noch dazu ergänzen bitte, ist, wenn wir beim Schönwetterprogramm sind, Wertschätzung muss auch in alle Himmelsrichtungen funktionieren. Mhm. Also nicht nur nach unten oder nur nicht warten, dass der Obere mich als Mitarbeiter wertschätzt, sondern ich sage immer so, meine Herrschaften, wer soll denn ihren Chef wertschätzen, wenn es nicht Sie sind? Ja, der Chef will auch gerne mal ein nettes Wort hören, der will auch gerne mal eine positive Rückmeldung oder auch mal eine kritische Rückmeldung. Ja, auch das darf so sein. Wertschätzung muss auf der gleichen Ebene funktionieren, weil sonst haben wir saftiges Mobbing. Also das heißt, hinauf, hinunter und zur Seite muss die Wertschätzung auch fließen. Aber zurück wirklich jetzt zu deiner Frage.
Zum Kreislauf.
Aber ich verliere den Faden noch nicht. Also es ist gut, dass es in der Früh ist oder bin ich noch frisch im Hirn?
Nein, es ist voll super. Wir haben eh gesagt, man muss einfach jetzt wirklich an der Stelle sagen, die Manuela und ich haben gestern ein Vorgespräch geführt und wir haben dann im Anschluss bereut, dass wir das Gespräch nicht aufgezeichnet haben, weil das war ja in Wahrheit die ganze Folge gewesen. Aber heute sind wir schon wieder bei ganz anderen Themen wie gestern. Und das macht es aber voll schön. Also wir konnten uns stundenlang unterhalten. Aber wir starten jetzt zurück zum Kreislauf.
Ja, der Kreislauf, den habe ich so definiert, dass ich für mich, und das haben wir kurz schon gestreift, für mich selber wissen muss, was ist für mich Wertschätzung. Es muss das Gegenüber das Gleiche machen. Wir beide müssen uns darüber unterhalten und dann mit können wir ein Wir generieren. So, das ist einmal der innere Kreis. Und ich habe den inneren Kreis noch mit einem äußeren Kreis ergänzt. Und definiere es nämlich so wie das Unternehmen bzw. der Chef, die Führungskraft mit ihren Mitarbeiterinnen umgeht. Dementsprechend engagiert, motiviert sind die Mitarbeiterinnen und dementsprechend sind sie auch loyal zum Unternehmen. Ja, weil die fühlen sich da wohl. Sie werden wahrscheinlich auch eine Weiterempfehlung geben an Freunde, dass sie sagen, du, so jemanden wie dich wird man auch bei uns im Unternehmen brauchen, fang an bei uns. Das mache ich nicht, wenn ich mich selber nicht wohlfühle. Das mache ich nur mit einem Feind, aber nicht mit meinem Freund. Und das heißt, ich habe einen loyalen Mitarbeiter und einen engagierten Mitarbeiter, weil das ist ja auch nur ein feiner Unterschied zwischen einem zufriedenen Mitarbeiter und einem engagierten Mitarbeiter. Ich sage immer so, der zufriedene Mitarbeiter kommt Kaffee trinken gern rein, ja. Aber ich will ja einen engagierten. Ich will ja, dass er schon seinen Cappuccino trinkt, aber einfach sich auch einbringt in seinem Ausmaß, was auch seine Aufgabe ist. So, also der Unternehmer mit Mitarbeiter und das Ganze spiegelt sich weiter an den Kunden. Weil wenn ich jetzt, und ich vergleiche es immer gern mit einem, es ist relativ einfach nachzuvollziehen, mit einem Laufschuh. Ja. Wer mich kennt, weiß, ich gehe nicht laufen, also kann ich laufen, aber trotzdem, ich kaufe einen Laufschuh, gehe in ein Sportartikelgeschäft, will einen guten, für mich passenden Laufschuh, kriege einen Mitarbeiter, der engagiert ist, weil er das Feedback vom Chef gut hat, weil er eine Unterstützung hat, der wird mich auch super beraten. Der wird sagen, Frau Wenger, Sie haben ein bisschen zu viel um die Hüften, Sie brauchen einen super weichen Schuh oder einen super harten Schuh, was auch immer, und der wird mich gut beraten. Ich werde diesen Schuh wahrscheinlich gerne um 10, 20, 50 Euro mehr zahlen, weil ich eine gute Beratung habe, als wenn ich es irgendwo bei einem Online-Händler bestelle. So, ich kaufe das Produkt und bin zufrieden, geht beim nächsten Schuh oder bei irgendeinem anderen Ding, was ich brauche, wieder in dieses Geschäft hinein. Ich werde es meiner Familie, meinen Nachbarn erzählen, wie es geht, dort in dem Geschäft, der Verkäufer, der ist top. So, was heißt das für einen Unternehmer? Wertschöpfung. Das heißt, von der Wertschätzung des Unternehmers an den Mitarbeiter, von dem Mitarbeiter die Wertschätzung an den Kunden, bringt unterm Strich die Wertschöpfung ans Unternehmen. Was ist der Unternehmer? Happy. Der Gewinn passt. Ja? Und dieser Kreislauf, der geht endlos weg, weil wenn der Unternehmer wieder happy ist, weil die Umsatzzahlen passen, ist er wieder happy zu seinem Mitarbeiter und so geht das weiter. Und das kann man, auch wenn ich kein Sportartikelfachgeschäft bin, weil ich nur interne Abteilungen habe, ich sage immer, jede Nachbarabteilung ist ein Kunde. Ja, wenn die Marketingabteilung mit der Buchhaltung redet, wenn sie mit dem Vertrieb reden, wenn sie mit der Entwicklung reden, das sind alles Kunden in gewisser Weise. Ja. Und so wie wir mit denen umgehen, werden die mich servicieren und werden die mit mir gut umgehen und ich werde manche Dinge wahrscheinlich schneller, besser erhalten, was auch immer. Ja. Es ist reibungsloser.
Aber was würdest du jetzt vorschlagen, also das klingt ja in der Theorie, klingt das ja alles total logisch, finde ich.
Simpel.
Und jeder, der jetzt zuhört, wird sich denken so, ja, nein, eh. Mache ich ja eh. Aber wie würdest du sagen, wie schaut das tatsächlich im Alltag? Also so was bedeutet jetzt Wertschätzung im beruflichen Kontext tatsächlich? Ich kann ja nicht so dieses Gespräch, dieses duale Gespräch, das sagt, hey, was bedeutet denn für dich Wertschätzung? Ich kann ja das Gespräch nicht in der Realität mit jedem Einzelnen führen oder, weil da würden wir uns ja alle nur unterhalten, so, hey, liebe Susi, lieber Fritzi, was bedeutet für dich Wertschätzung? Also was kann ich jetzt, wenn ich jetzt
heute rausgehe, was kann ich tatsächlich tun, um diese Wertschätzung bewusster in meinem beruflichen Alltag zu leben oder zu integrieren?
Ich hätte zwei Ansätze dazu. Zum einen, es muss ja nicht im Zweiergespräch sein, sondern es würde auch im Team schon gut funktionieren. Ja, wenn ich sage, abteilungsweise setzen wir uns zusammen, wir nutzen einmal 2 Stunden und schauen einmal, wie wollen wir denn miteinander zusammenarbeiten, was erwartet sich denn jeder vom anderen, dann wird man wahrscheinlich schon einige Schnittstellen miteinander finden. Und ein zweiter Zugang, und der ist wahrscheinlich ein bisschen ein schwieriger, das ist einfach beobachten. Ja, und wahrnehmen und zu wissen, wie kann ich dem anderen Gutes tun? Ja, wie kann ich ihn unterstützen? Wenn ich sehe, ihr seid Mamas, ihr müsst pünktlich weg, weil um 12 die Schule oder der Kindergarten gar ist, dann werde ich wahrscheinlich hingehen und sagen, Herr Ines, pack dich zusammen, ich mache die Arbeit fertig. Ja. Dafür hilfst mir du morgen wieder bei etwas anderem. Ja? Also das heißt, dieses Beobachten, dieses Wahrnehmen, wie ist denn der andere und was gefällt ihm denn? Ganz ein kurzes Beispiel, was wir eben gestern auch gesprochen haben. Ja. Ich habe einer lieben Freundin geholfen, die ist auch selbstständig und ich habe ein bisschen eine kreative Ader. Ich habe ihr ein bisschen konzipieren geholfen und ihr Gatte hat dann gemeint, naja, dann müssen wir der Manuela eine Flasche Wein schenken. Und ich trinke immer hin und wieder mal gerne ein Glas Wein, ja, aber ich bin kein Weinliebhaber, dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt eine teure Flasche Wein um, keine Ahnung, 100, 200 Euro. Ich habe mit anderen Dingen eine Freude. Und meine liebe Freundin hat das Gott sei Dank gewusst und hat ihren Mann geholt, hat gesagt, nein, der Manuela schenken wir keinen Wein, weil da würden wir keine Freude machen. Und das sind halt so diese Feinheiten, wo ich sage, beobachtet, ja, hört zu. Wenn jemand sagt, ich hätte gern lieber Blumen, ich hätte gerne mal einen Blumenstrauß, ja, dann geht's bitte Blumenstrauß kaufen. Das ist das Simpleste, wo man jemandem eine Freude machen kann, auch nochmal überraschen. Ja, das sind so Feinheiten. Der Alltag ist nicht immer fein und rosarot und es werden auch einmal Messer gewetzt. Das ist kein Ding, ja. Aber man braucht dann einfach wieder mal Dinge, wo man sagt, ah ja, du, schau her, da hast du einen Blumenstrauß.
Ich würde gerne einhaken, wie stellen wir das sehr kompliziert vor, wenn ich jetzt zum Beispiel für viele Menschen Verantwortung trage. Und jetzt kann ich mir das gut merken, dass ich, keine Ahnung, mit den engsten Vertrauten oder mit den engsten Personen, mit denen man zu tun hat, der besteht mehr aus Flascherl Wein, der braucht mehr einmal an, keine Ahnung, einen Spaziergang mit mir, der braucht oder die braucht was anderes. Und das kann ich mir zwar grundsätzlich merken, aber je größer dieser Kreis wird, desto. Also hast du irgendeinen Tipp, wie man das, muss man das alles im Kopf halten? Oder gibt es irgendein, wie ein CRM-System sozusagen?
So, ich denke schon wieder technisch.
Irgendwas ist gar nicht strukturell. Genau, ein Setup, wo ich sage, und das ich auch delegieren kann, weil manche Wertschätzungs- oder wie man manchmal gibt es ja diese Random Acts of Kindness, die man ja auch setzen kann, sozusagen einfach nur so heraus, als Wertschätzung zu zeigen. Jetzt kann ich diese Dinge ja auch delegieren zum Teil, ohne dass sie nicht von mir kämen, aber wo ich sage, hey, ich habe das System so aufgesetzt, weil es mir wichtig ist, aber weil es mir wichtig ist, delegiere ich es auch, damit es auch wirklich passiert, aber dann brauche ich ein System. Oder siehst du das nicht so, sondern dann ist es nicht mehr authentisch?
Jein, also es gibt mehrere Zugänge da jetzt. Ja. Also das Wichtigste ist für mich immer, es muss ehrlich sein, authentisch sein und zeitnah. Ja, das sind diese drei Prämissen. Wurscht, was ich mache, ob ich jemanden lobe, ob ich jemanden Feedback gebe, ob ich irgendeine Anerkennung ausspreche oder im Allgemeinen letztendlich sind das ja die Säulen darunter unter Wertschätzung. Ich kann zwei Beispiele aus der Praxis mitbringen. Ich habe ja einige Jahre in der Linz AG gearbeitet und der damalige Generaldirektor, mittlerweile auch in Pension, wir waren damals 2.500 Mitarbeiter in etwa, dem wurde nachgesagt, dass der wirklich fast von allen den Namen kennt. Also man braucht schon ein gutes Gedächtnis, ja, dass man sich das auch alles merkt. Und wir hatten wenig Schnittstellen, aber er hat gewusst, wer ich bin. Also wenn wir uns am Gang getroffen haben, ist er Stäblem, guten Morgen Frau Wenger, ist alles klar, wie geht's Ihnen? Hat mir die Hand geschüttelt und wir sind wieder voneinander weggegangen. Ja. Und das ist halt durch, ich glaube, ich war 9 oder 10 Jahre in dem Unternehmen und er ist in Pension gegangen und ich habe das Unternehmen verlassen. Das war relativ zeitnah und er wollte mich dann noch am letzten Tag halten oder am vorletzten Tag, weil da hat er mich getroffen und sagt, sie haben gekündigt, das geht nicht und so. Und dann habe ich ihn 2 Jahre später in der Stadt auf der Landstraße zufällig getroffen. Der ist stehen geblieben, hat gesagt, grüß Gott, Frau Wenger, wie geht's Ihnen? Was machen Sie denn jetzt? Und ich habe ihn noch einmal getroffen, wieder ein, zwei Jahre später, hat er das Gleiche wieder gefragt, hat er gesagt, Sie haben ihn ja selbstständig gemacht, wie geht's Ihnen denn? Also da muss man schon sagen, also manche, es ist, hat schon eine Gehirnleistung, es ist aber auch der Wille und das Interesse am Menschen. Und ich bin in einem anderen Fall, ich habe jetzt zwei Jahre lang die Wiener Linien begleitet mit 500 Führungskräften und da haben wir eine Dame gehabt, die hat ein relativ großes Team gehabt, Straßenbahnteam, ich glaube, die hat 40 Mitarbeiterinnen gehabt. Ja, jetzt muss man dazu sagen, die 40 sehen sich ja nicht immer, die haben verschiedene Dienste, selbst die Teamleiterin hat verschiedene Dienste etc. Die hat sich immer einen Zettel und einen Kugelschreiber in die Hosentasche eingesteckt und jedes Mal, wenn sie mit einem Mitarbeiter ganz ein informelles Gespräch irgendwo gehabt hat, in der Kaffeeküche, wo auch immer, hat sie sich im Nachgang manches notiert, was ihr denn der Mitarbeiter erzählt hat, dass das Kind jetzt in die Schule kommt, dass er mit dem Dreirad einen Unfall gehabt hat oder dass sie krank war oder eine Prüfung hat. Und dann, wenn sie das nächste Mal den Herrn oder die Dame wieder gesehen hat, hat sie einfach mit ihrem Zettel das in Erinnerung gehabt und hat gesagt, du, wie ist denn das weitergegangen mit deinem Kind? Also da gibt es schon manche Tricks und Möglichkeiten. Ich habe einen Bekannten, wenn der Geschäftstermine hat, der tragt sich alles in sein Telefon ein, in diesem Notizfeld, dass der Herr sowieso oder die Frau sowieso da Geburtstag hat und gerne Blumen hat und drei Kinder hat und wie die heißen, was auch immer man erfährt. Ja. Also es gibt schon Möglichkeiten, sich da ein bisschen Eselsohren Eselsbrücken zu machen.
Ja, finde ich gut. Ich finde auch, ist vielleicht jetzt gar nicht so Thema Wertschätzung. Ich finde zum Beispiel, wenn man in Meetings drinnen sitzt und alle stellen sich vor und es ist eine große Runde. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber bei mir ist es oft so, beim ersten Namen okay, beim dritten Namen so, okay, ich versuche es mir noch zu merken, beim sechsten Namen bin ich dann irgendwie wieder vorbei. Mhm. Und ich habe mir das angewohnt, dass ich dann immer die Namen sofort mitnotiere in der Sitzreihenfolge, damit ich jeden persönlich ansprechen kann mit dem Vornamen im Laufe des Meetings, cool, damit ich das halten kann. Aber es gibt Leute, die sich das einfach so merken und das bin ich nicht.
Ja, ist eine Gabe. Also ich merke, mit zunehmendem Alter wird es schlimmer mit der Merkfähigkeit. Das ist mir früher noch viel leichter gelungen als heute. Aber ich kann es ein bisschen relativieren, weil der Steve Jobs hat immer gesagt, man kann sich vier Dinge merken. Drei merkst du plus eins. Ja? Diese vier Dinge, die kannst du dir merken. Und das ist das auch, was ich Firmen immer empfehle bei ihren Werten, weil manche Firmen haben extrem viele Werte. Die Mitarbeiter merken sich die Werte nicht. Ja? Drei plus eins, das schaffen wir. Ja? Einkaufszettel, drei Sachen merke ich mir, vielleicht nur was Viertes, aber dann ist zusammengeräumt. Und wenn ich dann eine Sitzung habe, wo das 10, 15 Leute vielleicht drinnen sitzen, dann bin ich bei dir, Susanne, dann habe ich einfach das Thema, dass ich dann auch ein Thema habe mit den Namen. Ja.
Ja.
Also zumindest beim ersten Mal sehen. Ja. Wenn du dann in der Firma arbeitest, kommt das ja dann hoffentlich.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Manuela, du hast was angesprochen in einem Nebensatz, der mir aber sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, wenn es in einem Team tatsächlich, also einfach diese Zusammenkunft im Team und rauszufinden innerhalb von einem Team, was bedeutet denn bei uns im Team Wertschätzung und was ist denn wichtig? Da sind wir jetzt kurz auf die Mütter gekommen. Und aktuell liest man ja in allen renommierten Medien in Österreich, es ist ja gerade eine neue Studie herausgekommen, wo das Thema Teilzeit quasi in einem Atemzug mit Müttern genannt wird und dass einfach sehr viele Mütter einfach in Teilzeit arbeiten, dass sie nebenbei noch die Care-Arbeit leisten. Und man merkt es schon auch oft, dass Mütter, die Teilzeit arbeiten, die ja eh schon quasi oft Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass sie dann pünktlich da sind, sieben Leben vorher gelebt haben, aber wenn sie an der Kaffeemaschine sind, ich kenne das bei mir ab und so, wenn man denkt, so, ich habe alle Projektmanagement-Skills schon aus meiner Kiste rausgepackt, stehe bei der Kaffeemaschine und dann kommt ja rein, frisch vom Pilates, gut gelaunt. Und einfach, das sind einfach unterschiedliche Leben, die da oder Realitäten, die aufeinander prallen. Und dann haut man auch wieder pünktlich ab, weil man ja eben einen Termin hat, weil man Kinder vielleicht irgendwo abholen muss oder weil einfach Dinge sind, die halt einfach zu erledigen sind und im Terminkalender sind und man fühlt sich einfach schlecht. Und ich habe kürzlich auch auf Instagram ein Reel gesehen von einer Kollegin, die genau das auch zum Thema gemacht hat und gesagt hat, einfach, warum hat man immer ein schlechtes Gewissen als Mama? Man ist ja eh schon da und gleichzeitig spürt man aber dann auch im Team so, ja, du bist eh nicht Vollzeit da. Wir brauchten dir eigentlich Vollzeit. Also man hat eigentlich immer in irgendeinem Bereich des Lebens ein schlechtes Gewissen. Ich bin dann das nächste Mal, wo ich sie dann gesehen habe, bin ich hingegangen, habe sie gefühlt umarmt und gesagt, ich bin so froh, dass du zurück bist, auch mit deinen Teilzeit. Super wichtig, dass du da bist. Und sie hat sich voll gefreut. Und es war aber, glaube ich, voll wichtig, dass ihr das einmal wer sagt, dass auch natürlich die Stunden, die Mütter da sind, abgesehen einmal davon, dass die ja wirklich Projektmanagement können und wirklich oft sehr effizient sind und effizienter sein müssen und das müssen. Oft sind, müssen, ja, eher einen großartigen Job machen. Was würdest du sagen, Wertschätzung gegenüber Teilzeitmitarbeitenden, Teilzeitkolleginnen und Kollegen? Gibt es da was, wo du sagst, das ist, wie siehst du das?
Also ich würde es ehrlicherweise gar nicht so rein auf die Teilzeitmütter herunterbrechen wollen, ja. Weil erstens einmal gibt es Teilzeitmenschen, die keine Kinder haben oder pflegende Angehörige haben und trotzdem in Teilzeit gehen wollen, weil das ist einfach New Work. Und ich denke mir immer, egal wie viele Stunden du da bist, du solltest ja die Wertschätzung de facto kriegen. Ja? Weil wenn ich sage, okay, ich gehe halt nur 20 Stunden, dann ist es ja deine Sache, dass du 20 Stunden da bist, wenn das finanziell für dich ausreicht oder dein Umfeld das so verlangt, dann muss man eh damit leben. Ja? Also ich würde da ehrlicherweise kein extra Fass aufmachen wollen, weil für mich jeder, egal wie viele Stunden, dass er da ist, die gleiche Wertschätzung kriegt.
Ja, sehr
weil
gut.
Die Frage ist einfach, dass ich sage, du leistest ja in diesen 20 Stunden, du kriegst ja auch nur für diese 20 Stunden bezahlt oder 25 Stunden oder wie auch immer. Ja. Und in diesen 25 Stunden oder 20 Stunden bringst du dich ja auch arbeitstechnisch in deinem Ausmaß ein, hoffentlich. Ja. Wenn ich jetzt 20 Stunden aufgestellt bin und ich arbeite aber nur 10, weil ich den Rest irgendwie mit Kaffee trinken und plaudern versandle, dann braucht es ja ein anderes Gespräch. Ja. Dann müssen ja andere Maßnahmen getroffen werden. Aber de facto finde ich, man darf den gleichen Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber haben. Wurscht, ob er in seiner restlichen Zeit faul auf der Couch daheim liegt oder ob er Kinder hat oder nur pflegende Angehörige hat. Ich ziehe natürlich, das ist vielleicht ein bisschen jetzt übertrieben, aber ich ziehe natürlich schon mehr den Hut, wenn jemand sagt, ich habe aber dann noch nebenbei einige andere Amteln, als wie dass ich auf der Couch nur liege. Ja. Aber das bin halt ich. Ich bin halt auch immer sehr viel arbeiten gegangen und habe ja nebenbei in meiner Vollzeitarbeit studiert. Wir haben in der Familie einen Fall gehabt. Meine Oma war 2 Jahre bettlägerig, die ist vor 3 Jahren gestorben, im 99. Meine Tante hat sie gepflegt. Sie hat aber zu der Zeit auch einen circa 15-jährigen, also halbwüchsigen Sohn gehabt, alleinerziehend. Und Opa schon leicht dement, also die hat sich einiges mitgemacht mit Haushalt und halbtags arbeiten gehen. Ich ziehe vor solchen Frauen und Männern den Hut, ja, weil wenn ich so viele Baustellen gleichzeitig habe, wo ich sage, da sitze ich in der Arbeit und wahrscheinlich gedanklich zerreißt es mir, weil ich daheim denke, rennt daheim alles, ja, oder der Bub ist eben in der Schule oder sonst irgendwo. Aber ich denke mir, das muss wahnsinnig anstrengend im Kopf sein, körperlich auch, aber auch wahnsinnig im Kopf. Und ich glaube, dass es dann sehr unfair ist, wenn ich mir dann von anderen Menschen vielleicht anhören muss, du gehst ja eh nur 20 Stunden arbeiten.
Ja, ich sage oft, oder ich versuche immer zu sehen, ich sage mich so auf meiner Insel und einfach so, wie schaut denn die Insel von meinem Gegenüber aus und warum handeln andere Menschen in dem Moment so, wie sie gerade handeln oder sagen sie was sie halt gerade sagen. Also ich versuche da immer sehr, die andere Perspektive einzunehmen. Gelingt mir an manchen Tagen super gut, an manchen Tagen gar nicht. So ehrlich muss man auch sein. Aber das ist vielleicht genau das, was du gerade gesagt hast. Jeder hat einfach seine eigene Lebensrealität und es ist natürlich super, wenn man weiß, wie die ist. Aber auch das hat ja was mit Wertschätzung zu tun, dass ich weiß, wie schaut denn die Lebensrealität von meinem Gegenüber aus oder in welcher Situation ist der.
Ja, und zu akzeptieren, dass der das so möchte oder sie so möchte. Ja. Weil
sowieso, ja.
Es geht mich ja nichts an. Ja, wenn der nicht mehr will und kann, ja klar, als Unternehmer denke ich mir, bitte kannst nicht mehr arbeiten, weil ich konnte gut brauchen und dann müsste ich den nicht nur wenn einstellen, ja, das ist nochmal eine andere Denke. Aber unter Kollegen sage ich immer so, ja, es ist dein gutes Recht, wenn du nicht mehr willst, dann willst du nicht mehr. Und ich will es nicht verallgemeinern, aber ich glaube, bei manchen schwingt vielleicht ein bisschen ein Neid mit.
Ja.
Die kann ja jetzt Mittag heimgehen, ja, oder die hat ja am Freitag frei, oder die hat ja immer da und da. Man denkt sich vielleicht, der andere hat schöner, als man es selber hat, was ja nicht unbedingt da wirklich das sein muss, weil was ich mir in meinem Kopf zusammenreimen muss, ja nicht wirklich sein, weil viele Menschen lassen sich ja auch bewusst nicht in ihr Privatleben hineinschauen und erzählen nichts und man weiß eigentlich gar nicht, ja, vielleicht haben die irgendwelche Baustellen daheim, wo es die wenigere Arbeitszeit brauchen.
Privatleben. Privatleben ist ein super gutes Stichwort. Wertschätzung begegnet uns ja nicht nur im beruflichen Alltag, sondern es gibt ja auch noch andere Bereiche in unserem Leben, wo es uns sehr gut tut, wertschätzend durchzugehen, nämlich auch im privaten, also im privaten Umfeld, sei das innerhalb von der Familie, innerhalb von Partnerschaften und dann natürlich auch Wertschätzung für uns selbst. Was gibt es da dazu zu sagen?
Also Wertschätzung beginnt immer definitiv bei uns selber. Wenn ich mit mir nicht wertschätzend umgehe, wenn ich für mich nicht die Pausen heraushole, wer soll es dann machen? Ja? Also wer hat das Sagen, dass ich da jetzt nicht kurz rausgehen darf und einmal meinen Sport machen darf oder meine Runde im Park spazieren gehen kann? Letztendlich habe ich schon sehr viel in der Hand. Ich weiß, da werden jetzt im Hintergrund wahrscheinlich viele Mütter denken, ja, aber mit meinem schreienden Baby geht das halt nicht so einfach. Ja, eh. Aber man muss trotzdem drauf schauen, seine Zeiten für sich zu finden. Trotzdem. Und wenn sie oft nur 10 Minuten, Viertelstunde sind, ich glaube, das ist keine Frage von Stunden, dass ich irgendwo am Berg rauflaufe oder Skifahren gehe den ganzen Tag, sondern da geht es schon darum, dass ich für mich einfach einmal diese Viertelstunde am Tag finde, wo ich sage, okay, und jetzt bin ich ich. Ja? Und ich sage immer, weil, wenn wir leer sind, wie sollen wir denn für andere dann noch da sein? Und ich bin ja auch Keynote-Speakerin und ich habe da gern mein Foto mit, wo ich auf einer Schaukel sitze, jetzt in meinem erwachsenen 50er-Jahren. Und ich sage mir zu den Leuten, zu meinen Zuhörern, geht schaukeln oder sucht euch, wenn ihr kein eigenes Kind, aber Patenkind oder man mit eigenen Kindern geht man eh im Park, sitzt euch selber mal auf die Schaukel.
Ja. Mir wird der immer
und
schlecht,
wenn ich schaue. Das
ist immer blöd.
Ich habe auch festgestellt.
Ich schaue immer so 7 Schwünge und denke mir so, huh,
so
mein Magen.
So mag ich es gar nicht mehr.
Also das meinst du jetzt nicht mit dem.
Es verändert sich.
Aber, ja, das
auch
verändert
schon wieder
sich
Geschmack sich verändert. Dass, ich finde diese Süßigkeiten von früher weit nicht mehr so gut sind, wie sie früher geschmeckt haben, finde ich. Aber das ist vielleicht, weil sich der Gaumen selber verändert oder die Rezeptur. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, aber man sich auch einfach für sich selber mal herausnimmt und sagt, so, und das ist jetzt meine Me-Time. Aber ich arbeite selber das ja daran, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Ich wohne ja am See, am Irrsee, und ich gehe keine 7 Minuten zum See, aber fragt es mich, wie viele Mittagspausen ich da hinunter marschiere. Die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen oft.
Es ist wirklich extrem schwierig, weil das eine ist, man weiß es natürlich, dass man sich die Zeit rausnimmt, aber die meisten nehmen sich die Zeit dann für sich aus abends dann, wenn alle schlafen und dann in Doom-Scrolling vielleicht noch oder diese eine Netflix-Serie, die eigentlich, manchmal bin gestern heimgekommen von einer Abendeinladung und der ganze Tag war total dicht, also ab aufstehen, bis durchgehend, auch selbst das Pendeln war intensiv, weil ich da Gespräche geführt habe, den ganzen Tag in Meetings etc. Und dann bin ich heimgekommen, meine Eltern abgelöst, mit denen sogar noch denen ein neues Handy eingerichtet. Noch. Und dann haben wir gedacht, jetzt ist schon richtig spät und eigentlich sollte jetzt sofort schlafen gehen, aber mir hat die Zeit für mich gefehlt. Ja. Und ich habe sie aber nicht effektiv genutzt, sondern ich habe einfach wirklich nur Instagram gescrollt, total unnötig. Und dann habe ich gedacht, ich hätte jetzt was Sinnvolleres machen können, sollen, wollen.
Ja.
Aber manchmal braucht man so diesen, man braucht so einmal am Tag dieses, da bin ich nur ich. Bei mir ist es oft das Laufen gehen dann tatsächlich, aber oder trainieren, aber es ging sich halt nicht aus, aber dieses nur ich sein, das braucht man.
Voll, es ist voll wichtig. Und wir haben ja auch eine eigene Folge aufgenommen, diese Me-Time, diese wichtige. Wir werden sie in den Shownotes verlinken. Und in dieser Folge spreche ich ja auch über meine Vorstellung, ich habe es ja schon mal geschafft, vom 5 AM Club. in der Früh. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, ich war da schon lange nicht mehr dabei. Gott sei Dank muss ich keine Mitgliedschaft zahlen für diesen Club. Nein, aber einfach oft hilft es auch wirklich, ganz früh am Morgen sich diese Zeit gleich bewusst zu nehmen. Erstens hat man es dann erledigt. Also man hat einfach den ganzen Tag schon, startet man rein mit diesem Gefühl, ich habe schon was für mich getan, wenn man diese Stunde dann auch effizient nutzt und sagt, okay, gut, man geht vielleicht aufs Rudergerät, man geht vielleicht eine Runde laufen, okay, ob man das um 5 Uhr in der Früh macht, weiß man nicht, aber man liest vielleicht was oder man arbeitet an irgendeinem Projekt, verbringt diese Zeit nicht mit der Wäsche oder sonst irgendwas, sondern einfach nur wirklich für sich und man startet komplett anders in den Tag rein und hat so viel mehr Energie, wenn man dann auch noch Sport gemacht hat, wie wenn man sich die Zeit abends dann noch rausschlagen muss. Und da macht man es ja oft wirklich, wie du sagst, Susi, mit diesem Bewusstsein oder mit dem Hintergedanken, ich würde ja jetzt einfach voll gern Zeit für mich haben. Und wahrscheinlich wäre es gescheiter gewesen, jetzt die Zeit für dich im Schlafen verbracht, weil es wäre auch Zeit für dich gewesen. Und ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Also dieses Self-Care einfach bewusst wahrzunehmen, ist Wertschätzung für sich selbst und für den eigenen Körper. Und auch Anerkennung und das, für die eigene Leistung.
Ja, und ich gebe da noch eine Zuspitzung dazu. Viele Menschen wissen ja gar nicht, was ihnen gut tut. Oder haben es verlernt, weil sie, ich habe es selber gekannt. Ja. Ich habe damals 40 Stunden gearbeitet und nebenbei studiert. Und wie das Studium dann fertig war, und dieses Studium hat sich ja natürlich über einige Jahre gezogen, weil das nebenbei schaffst du natürlich nicht in dem Ausmaß, wie wenn du nur studierst. Und am Ende des Studiums, ich will nicht sagen, dass ich nichts gewusst habe, was ich mit meiner Freizeit anfangen soll, ja. Aber ich bin da gestanden und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt eigentlich? Ja? Was ist mir denn eigentlich lustig? Was macht mir denn Spaß? Mhm. Und das habe ich verlernt gehabt. Ich habe es wieder gefunden, keine Frage. Aber es hat einmal für mich schon eine Zeit gebraucht, weil man dann dachte, was war denn so vorher, vor dem Studium, wie war denn das damals, was habe ich denn da gemacht, bin gern Radl fahren gegangen, habe Bilder gemalt, ja, dann habe ich halt mit diesen Dingen wieder angefangen. Und das Lustige ist, dass nicht alles, was du damals vor dem Studium gern gemacht hast, auch nach dem Studium dann noch gern machst, weil es verliert sich nämlich irgendwann einmal das Hobby, dass du denkst, nein, das hat mir eigentlich jetzt, gibt mir jetzt eigentlich nichts mehr. Und dann musst du neu finden. Und dieses Finden, glaube ich, da nehmen sich ganz wenige Menschen die Zeit dazu.
Das stimmt, ja.
Und es muss nicht immer der Sport sein, ja. Ich habe einen sehr sportlichen Geschäftspartner gehabt, ja. Der, wenn wir anstrengende Wochen gehabt haben, sagt er so, und am Freitag oder am Samstag rennt er den Berg auf, ja. Ja. Ich habe die Couch gebraucht und ja. Ich war am Montag wieder fit. Ja, er ist halt am Berg gegangen. Also ich war nicht am Berg aufgekommen, weil ich mir dann dachte, das ist nur mehr eine Anstrengung. Aber er hat es halt so gern da, er war gut konditioniert und trainiert. Somit ist der am Montag wieder frisch geladen da gestanden. Ja, aber ich war halt nicht am Berg. Und ich denke mir, das ist auch gut so. Es darf auch jeder mal sagen, ich brauche heute eine Couch, aber morgen gehe ich Radl fahren. Oder wie auch immer, ich mache das und du machst das. Und das sich eingestehen, dass ich wichtig bin und dass mein Wunsch Platz hat. Und nicht, weil mein Partner jetzt laufen geht, muss ich laufen mitgehen, sondern geh laufen. Ich mache dabei meine Zeit.
Das ist auch etwas, was ich sehr wichtig finde, wobei wir jetzt bei der Wertschätzung innerhalb von der Partnerschaft auch wären, dass die Bedürfnisse von zwei Menschen auch konträr sein können und dürfen.
Sollen, ja.
Und wie du sagst, du liegst dann gerne auf der Couch. Ich kenne das auch. Ich habe auch so jemanden zu Hause, der sich abends dann gern auf die Couch legt. Und dem gibt es, der mag das, der liebt das. Und ich sitze dann daneben oft und denke mir so, ich würde doch so gern Zeit mit dir verbringen. Setze mir daneben die Couch und denke mir so, es gibt mir jetzt gerade, außer dass ich natürlich in der Nähe von meinem Mann bin, aber ich tanke da keine Energie, dass ich jetzt auf Netflix schaue und scroll dann bei meinem Handy herum, weil man denkt, jetzt muss ich dann nebenbei noch ganz viele Sachen erledigen, habe dann keine Me-Time und habe jetzt wirklich auch angefangen, seit diesem Jahr das bewusst nicht zu machen und mache halt in der Zeit das, was mir Spaß macht. Es ist super. Also einfach, das ist einfach so ein Lernprozess und jetzt sind wir seit 10 Jahren verheiratet. Also das ist aber einfach, dass man sich das auch bewusst macht, was gibt jedem Energie. Und ich glaube zum Beispiel einmal am Wochenende, jetzt jedes Wochenende auf dem Berg. Und finde es super und freue mich und bin dann um 9 beim Frühstück bei den Kindern und war aber schon vorher auf dem Berg oben. Mhm. Da braucht es natürlich auch jemanden, und das weiß ich sehr wertzuschätzen, der dann sagt, ja passt, mach das, ich mache die Kinder in der Früh.
Na, du kommst mit einer anderen Zufriedenheit zurück. Ja. Und das gibt dir wiederum der Partnerschaft einen ganz einen anderen Punkt, wo ich sage, geh du Radfahren, ich geh laufen oder ich gehe am Berg und dann treffen wir uns in 2 Stunden wieder. Ja? Und dann machen wir, ich meine, dass wir nur getrennte Wege machen, ich bin den ganzen Tag am Berg und du bist den ganzen Tag auf der Couch, das wird nicht funktionieren, logischerweise. Ja, wir gehen natürlich von Schnittmengen schon aus, dass man die Partnerschaft so trotzdem noch. Genau. Aber warum nicht? Ja, nimm dir die 1-2 Stunden Zeit und nachher machen wir 4 Stunden gemeinsam irgendwas. Ja, und ich glaube, da kommt jeder viel zufriedener zu diesen 4 Stunden, als wenn einer sagt, na, jetzt tue ich dir das jetzt lieb.
Das auf jeden Fall. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man das nicht als selbstverständlich ansieht, sondern dass man das auch, wie gesagt, dass man da auch eine Dankbarkeit hat oder eine Wertschätzung gegenüber dem Mitmenschen hat, ob das der Partner ist oder die Partnerin ist, aber auch für Eltern und quasi für andere, die dann quasi in diesen Momenten auch helfen, die Kinder zu versorgen. Das ist einfach, dass man sagt, hey, cool, danke, dass du das möglich machst, dass ich da jetzt schnell mein Ding machen kann, egal was das Ding ist. Ob das jetzt ist, ich liege auf der Couch, ich gehe schlafen, ich laufe auf den Berg, oder manche sagen, gut, ich möchte jetzt ins Einkaufszentrum fahren und shoppen gehen eine Stunde, weil ich es voll klasse finde und weil es mich erfüllt. Vollkommen egal, braucht auch keine Rechtfertigung, was jemandem gerade Spaß macht und was jemand gerade braucht, aber einfach, es ist oft wichtig, dass man sagt, danke, dass ich das jetzt auch, dass du das jetzt auch möglich machst.
Ich glaube, wichtig ist, dass es ein Gleichgewicht hat. Ja? Ja. Es kann nicht sein, dass das nur einer die ganze Woche macht, also in der Viertelstunde auf dem Berg läuft oder laufen geht. Und die andere Person kann das vielleicht einmal in der Woche machen oder gar nicht machen. Also das muss man aufpassen, dass das Gleichgewicht ist. Und so wie du, mir ist dein Satz gestern so positiv in Erinnerung geblieben, wie du gesagt hast, das ist bei uns in der Partnerschaft so super geklärt, weil wenn ich sage, ich muss morgen nach Wien fahren oder nächste Woche nach Wien fahren, dann ist entweder dein Mann für die Kinder da oder es ist selbstverständlich, dass da nicht herumgeeiert wird, aha, musst jetzt wirklich nach Wien fahren, kannst du es nicht ändern oder irgendwas. Das finde ich so schön. Ja. Und das ist auch eine Form der Wertschätzung, dem anderen das Gefühl zu geben, er ist kein Bittsteller in dem Sinne, dass er beruflich da jetzt oder auch privat einmal nach Wien muss. Und der andere übernimmt und springt ein, ja, weil es dann bei einem anderen Termin ja umgekehrt wieder wahrscheinlich sein wird, ja, um da wieder das Gleichgewicht zu bekommen. Und das sind alles wertschätzende Dinge. Ja.
Ja, man nimmt sie oft nur nicht so wahr, finde ich. Also man nimmt oft Sachen nicht als wertschätzend wahr, und das ist das, was ich auch schon auch heute in dem Gespräch wieder mitnehme. Jeder von uns ist ja wertschätzend den ganzen Tag und wir sind ja alles nette Menschen. Aber man nimmt Dinge nicht als Wertschätzung wahr, man nimmt sie als selbstverständlich wahr und man nimmt sie als gegeben wahr. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir nach der heutigen Folge wieder viel mehr ins Bewusstsein reinbekommen dürfen, dass man sagt, okay, wir bekommen ganz viel Wertschätzung von unseren Mitmenschen, wir definieren es nur nicht so, also weil es für uns einfach eben wir gut erzogen sind und nette Menschen sind. Und für uns ist es vielleicht einmal ab und zu selbstverständlich geworden.
Definitiv, ja.
Liebe Manuela, zum Abschluss, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben könntest, was kann man in Bezug auf Wertschätzung in der kommenden Woche ändern? Was würdest du sagen, schau, und das macht dir darüber Gedanken oder das kannst du verändern?
Grundsätzlich geht es darum, aufmerksamer zu sein. Ich glaube, das ist auch die Conclusio, die ich aus meinen Workshops immer wiederum mitnehme. Da sagen Mitarbeiter, die da oben sehen ja gar nicht, was wir alles leisten, dass dieser Laden läuft. Ja, das ist so diese Aussage, das ist wurscht, in welchem Unternehmen ich das mache, in welcher Branche. Es kommt einfach immer wieder als Conclusio. Und dieses Wahrnehmen heißt nicht, ich habe gesehen, du hast einen schwarzen Pulli an und du hast einen weißen Pulli an, sondern dieses Wahrnehmen, wie du bist, was du tust, wie du dich einsetzt, wo bist du da, wo bist du für mich die selbstverständliche Unterstützung, und einfach dieses Selbstverständliche wieder mehr wahrnehmen und auch rückzumelden und zu sagen, du, danke, dass du heute die Wäsche gemacht hast, oder du, danke, dass du heute gekocht hast, oder du, danke, dass du für mich heute eingesprungen bist, weil ich um 12 weg habe müssen vom Büro. Ja. das wahrnehmen, was andere denn auch wirklich leisten in ihrem Ausmaß. Und ein großes Hindernis in der Wertschätzung ist immer, dass es Menschen gibt, die selber so eine hohe Anspruchshaltung haben, dass sie sich schwer tun, wenn einer nicht so viel Level hat, das auch zu würdigen. Ja, Hausnummer, ich schaffe 10 E-Mails in einer Stunde zum Schreiben und der andere schafft nur 5 E-Mails. Dann ist es trotzdem er braucht seine Würdigung, weil der macht es in seinem Ausmaß, schneller geht's halt nicht. Ja. Und nur weil es ich schneller kann, heißt es nicht, dass das andere nicht gut ist. Und dieses Hinschauen und auch einmal zu sagen, es passt dir, wie du das machst. Ja. Ich glaube, das ist einmal ein großer Punkt. Ich stecke mir gerne 3 Murmeln ein. Das wissen auch meine Zuhörer, die in meine Keynotes kommen, die kriegen ein Murmelsäckchen. 3 Murmeln, eine Murmel wandert von einer rechten Hosentasche in die linke Hosentasche, wenn ich jemandem anderen etwas Gutes getan habe, gesagt habe, wenn ich jemandem vielleicht einmal einen Kaffee von der Cafeteria mitgenommen habe. Eine Murmel kann ich auch verwenden, indem ich mir selber Gutes getan habe, indem ich mir oft noch ein Glas Prosecco gönne und einmal die Viertelstunde für mich auf die Couch setze oder laufen gehe. Also so kannst du den Tag mit diesen 3 Murmeln ein bisschen bewusster spielen lassen. Ja. Und selbst wenn sich das Murmelsäckchen irgendwo am Schreibtisch hinlegt, wenn sie es im Büro, in der Küche, irgendwo habe ich auch schon gehört, eine Dame hat mir jetzt in der Küche bei der Obstschüssel liegen, das Murmelsäckchen, weil damit wird immer wieder erinnert, ah ja, habe ich heute schon 3-mal jemanden gewertschätzt, habe ich mich schon 3-mal selber gewertschätzt, was auch immer.
Das ist ein wunderschöner Gedankenanstoß zum Abschluss. Liebe Manuela, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Hätte ich jetzt ein Murmelsäckchen, würde ich jetzt schon eine Murmel rüberziehen, einfach als Dankbarkeit, dass du heute bei uns da warst. Danke für deinen ganzen wertvollen Input und an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, danke für eure Zeit und ich bin gespannt, wer von euch ab nächster Woche einen Sack voll Murmeln hat. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Wenn euch Vereinbarkeit Next gefällt, dann teilt den Podcast gern mit Menschen, die sich für echte Vereinbarkeit interessieren. Am meisten unterstützt ihr uns mit einer Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft, sichtbar zu werden, zu bleiben und gehört zu werden. Und wir freuen uns riesig über den Austausch mit euch. Schreibt uns auf LinkedIn unter Ines Eschbacher und Susanne Holzer oder kommentiert direkt unter der Folge.